Seid gegrüßt, liebe Podcast-Fans. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2012, die erste Podcast-Ausgabe in diesem Jahr und die 21. an der Zahl. Es hat sich viel verändert, ihr merkt es wahrscheinlich schon, weil ich hier moderiere. Die Stelle, die ich vorher übernommen hatte, nämlich den Co-Moderator, übernimmt seit neuestem der gute Giochi.
Hallo!
Als Gast haben wir ansonsten uns heute noch dazu geholt, den Krischi.
Hallo.
Zu den weiteren Änderungen, die der Podcast durchmacht, gehören außerdem, dass wir versuchen, die Podcasts ab jetzt etwas kürzer zu halten und dafür einfach die Stückzahl zu erhöhen. Und es wird ein neues Feature geben, was ich euch aber erst am Ende des Podcasts mitteile. Ansonsten haben wir als Themen heute die YCS Brighton vom Ende letzten Jahres. Gio war dort als Spieler unterwegs und Krischi war Judge auf der YCS. Das heißt, die werden uns genug darüber erzählen können. Und darüber hinaus haben wir noch das HDK, was am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Dort war Gio auch als Spieler unterwegs und ich habe die Courage angefertigt. Und zum Abschluss werden wir dann noch auf das neue Turbo Pack 7 und dessen Inhalt eingehen. Zuerst mal zur YCS Brighton. Fangen wir gleich mal bei dem Gio an. Du warst ja dort.
Ja, was soll man sagen? Es war halt eine YCS, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich die erste seit der in Mailand, war ja in der Zwischenzeit Paris. Und es war wieder ein klasse Event im Endeffekt. Ich weiß nicht, Krischi, ungefähr 700, 800 Spieler waren wir. Irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich.
Na, es war knapp über 700, genau.
Ja, und im Endeffekt in England halt, dadurch hat man ausnahmsweise mal, denke ich mal, nicht dieses Problem mit der Sprachbarriere, wie man das zum Beispiel in Paris hatte, wo ich halt auch mit ein paar Freunden drüber geredet habe. Ich fand, war ein klasse Event. Es war wieder mal ganz faszinierend zu merken einfach, dass wenn man nach England fährt, erstmal wie viele Leute hinkamen. Ich meine, es waren auch ein paar Amerikaner da und ganz bekannte Gesichter, auch so Billy Bragg und sowas, waren ja da. Da haben sich auch die Leute drum geschert und haben dann echt so teilweise echt so du hast diese Personenblasen einfach gesehen. Es wird so ein Spiel gespielt, genauso bei Michel wieder und bei Claudio auch, hast du einfach diese Blasen um diese Personen gesehen. Das ist halt immer ganz faszinierend. Das gibt's eigentlich nur so auf so Groß-Events in diesem Ausmaß. Aber ansonsten fand ich das Event halt auch total geil. Es war super aufgezogen. Ich persönlich war bis auf einige Legenden, sag ich mal, so von Game Losses und sowas, was man so gehört hat. Ich denke, das ist in aller Munde eigentlich mit der Judge-Leistung und mit der ganzen Organisation voll zufrieden. Und spielerisch war es eigentlich auch ganz cool. Man hat halt gemerkt, dass das Metagame, finde ich, absolut bestätigt wird. Also man hat erwartet, es ist ganz viel Rabbit und alles.
Ich unterbreche dich mal kurz an der Stelle, bevor wir jetzt noch aufs Metagame und so eingehen, damit wir das alles ein bisschen sortiert haben. Nur mal zurückzukommen auf die Amerikaner. Das war ja, glaube ich, das erste Mal, dass das, ich nenne es jetzt mal Team America, mal auf eine europäische YCS gereist ist, obwohl die das ja eigentlich gar nicht nötig haben, weil die haben ja in Amerika YCS so viele,
die haben ja viel mehr
als kaum wir zählen können, ja. Hast du speziell auch mal irgendwie mit Billy oder so ein paar Worte gewechselt?
Ich gar nicht. Also ich war absolut mit meinem eigenen Spiel beschäftigt und mit meinem eigenen Turnier. Meine Spiele haben sich alle total lang gezogen und ich war relativ lang noch so in der Hoffnung, in Tag 2 zu kommen. Also ich hatte überhaupt keinen Nerv dazu.
Also mir ist ja auch aufgefallen, dass um die Amis recht viel Aufsehen gemacht wurde. Nicht zuletzt deshalb, weil auch die europäischen Spitzenspieler wohl sich unbedingt mal mit denen messen wollten, wer denn nun wirklich hier der Beste in der Welt ist. Ich meine, am Ende muss man zumindest sagen, haben im Turnierverlauf die Amis ja alle mehr oder weniger verkackt.
Ja.
Wenn man das so sagen darf.
Ja, mein Gott.
Sind eventuell nicht so richtig mit dem krassen europäischen Metagame zurechtgekommen.
Ja, aber das ist, denke ich, auch dieser klassische Prozentualanteil. Du hast eine Handvoll Amerikaner, die kommen einfach an. Und wir haben ja gerade in Europa einfach dieses ganz krasse Extrem, was Metagame angeht, finde ich, wenn man das so auf Turnieren sieht. Also finde, wenn man sich auch, wie gesagt, so diese Ergebnisse anguckt, du hast ganz viele Dino-Rabbits im Endeffekt oben gehabt. Und ja, ich sag einfach mal, die Metagame-Varianz ist, finde ich, bei uns immer nicht ganz so ausgeprägt wie in Amerika. Also wir haben immer sehr viel erfolgsorientiertere Spieler.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, dieser Billy Bragg hat halt davor einfach mal so zwei YCS hintereinander gewonnen. Da konnte man schon zumindest, also zumindest hätte ich das erwartet, dass der Top 16 kommt.
Ja, aber mein Gott, ist doch sein gutes Recht im Endeffekt. Wenn er seine zwei YCS gewonnen hat, dann kann er sich jetzt auch mal zwei zurücklehnen.
Meinst du, das reicht erstmal wieder?
Ja, mein Gott, wer zwei YCS am Stück gewinnt, der hat meinen Respekt, aber der kann sich von mir aus auch ein halbes Jahr zurücklehnen und ein halbes Jahr verkacken. Zwei YCS am Stück gewinnst du nicht durch pures Glück.
Okay. Krischi, du warst ja jetzt in Brighton zum ersten Mal, glaube ich, unter Konami, seit jetzt, sag ich mal, der ganze Wechsel stattgefunden hat, mal wieder als Schiedsrichter unterwegs, oder?
Na, nicht ganz. Also ich war auch noch in Birmingham. In Birmingham zum Beispiel war ich auf der Europameisterschaft. Ich glaube, das ist jetzt ein oder zwei Jahre her. Ah, okay. Aber sonst ist es das zweite gewesen unter Konami, ja.
Okay, und erzähl uns halt mal, wie war's so, wie hast du es erlebt?
Also zum Beispiel das mit den Amerikanern habe ich gar nicht mitbekommen. Das höre ich jetzt hier zum ersten Mal, dass die übergesiedelt sind zu uns und bei der YCS mitgemacht haben. Vom Schiedsrichtern her und so weiter, da ist es so, dass ich ziemlich überrascht bin, weil das alles sehr gut gelaufen ist. Klar, Schiedsrichter sind immer schuld, also da gab es hier und da natürlich immer die Aufruhr, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden gewesen, habe mich ziemlich stark auf meine eigenen Aufgaben konzentriert, sodass mir viele Sachen über den Headjudge jetzt entgangen sind.
Wo du gerade von deinen eigenen Aufgaben sprichst, als was warst du eingeteilt?
An Tag 1 war ich als Paper-Team zuständig, also für die Logistik und danach auf dem Floor. Mhm. Und an Tag 2 bin ich dann in den Tops, bin ich dann rübergesiedelt zu den Side-Events und bin dann zum Halbfinale und zum Finale wieder an den Table gekommen.
Okay.
Das war meine Aufgabe, ja.
Es waren ja außer dir noch einige andere deutsche Judges mit drüben, ne?
Richtig.
Wie war so die Gesamtstimmung?
Also sogar aus Rostock kamen ja noch zwei mit, der Pala und der Steff waren ja noch mit bei. Ansonsten weiß ich nur, Martina war noch mit dabei. Mhm. Und jetzt knechten mich bestimmt die anderen, dass ich sie vergessen habe, aber das sind jetzt die drei, die mir noch im Sinn geblieben sind. Aber sonst war ganz gut. Ich meine, wenn man hin und wieder auf internationalen Events ist, dann kennt man natürlich auch die ausländischen Schiedsrichter, kann sich mit denen unterhalten, andere spielen dann noch gegeneinander und na, man kennt sich und man weiß, wie man miteinander arbeitet und das ist schon ganz gut.
Okay, fernab mal jetzt vom Turnier selbst, wart ja bestimmt, oder ich hoffe zumindest, dass ihr mal ein bisschen in Brighton unterwegs wart oder in London oder wo auch immer. Wie hat euch denn England an sich so gefallen?
Uff. Ja, also ich fand's ziemlich cool. Wir waren in der Nähe von unserem kleinen Hotel am Abend. Nach dem ersten Abend waren wir so ein bisschen unterwegs, haben uns ein bisschen umgeguckt. Wir waren dann in so einem richtig schönen argentinischen, glaube ich, Restaurant essen. Oder mexikanisch, irgendwie sowas. War richtig schön. Mir hat die Stadt so gefallen. Es hat mich so ein bisschen hier an Bremen erinnert. So an die Altstadt, also ein Kram. Also ein bisschen altertümlich. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Vor allem so auch vom Baustil her. Und wenn man dann jetzt noch Italiener ist und hat mich dann auch noch sehr an meine Heimatstadt erinnert. Also ich fand das sehr schön, aber ich habe dann auch direkt mal ein negatives Erlebnis gehabt, direkt mal ein Hooligan-Erlebnis. Wir sind dann abends über die Straßen und dann haben uns dann zwei Engländer angesprochen und meinten dann auch nur so, hey, where are you from, where are you from? Und haben uns dann voll gelabert die ganze Zeit. Und ja, und dann kamen die halt an und der eine hatte schon so eine Bierflasche in der Hand und wir waren halt mit einem Familienvater, seinen zwei Söhnen, dem Lukas Prinz und mir unterwegs und die haben uns dann die ganze Zeit angelabert und wir wollten halt weg und dann irgendwann hat der eine gesagt, ah, fuck you guys, where are you from? Und ich meinte halt nur so, no, no, I'm not from fuck you. Und dann hat er halt gedacht, dass ich so gesagt habe, dass ich so scheinbar zu ihm fuck you gesagt habe. Und dann hat er mich halt angepöbelt, er hat mich irgendwie schon so angeschubst und so weggeschlagen, so auf die Schulter und dann dachte ich so, was geht denn hier ab? Du bist einen Abend in England und direkt kommt ein Hooligan auf dich zu. Was soll denn das? Aber ansonsten war das also schon total geil. Ich habe wohl eins der geilsten Lokalerlebnisse überhaupt gehabt bisher. Also es war ein super Restaurant, mir hat die Stadt total gefallen, das ganze Ambiente.
Also das überrascht mich ja jetzt, dass du als Italiener irgendwie irgendwas Positives über die englische Küche überhaupt nur zu verlieren hast.
Es war ja jetzt nicht englische Küche, das war irgendwie so eine Mischung aus Mexikaner, Argentinier.
Ach so.
Wir waren halt da und ich habe so eine Art Burger gehabt, richtig gut, mit so Nachos dazu und schöne Beilagen, Guacamole-Dip und all so ein Krams. Also es war richtig, richtig lecker.
Also hat gar keiner von euch beiden mal wirklich so die englische Küche sich mal zu Gemüte geführt.
Um Gottes Willen. Ja, sowas ist ja, sowas ist ja auch schwer. Ich meine, wenn du in England bist, da gibt's natürlich auch an jeder Ecke einen Mexikaner, Italiener und Franzosen und Burger King und dies und das.
Ja.
Da eine richtige englische Küche zu finden, ist schon,
naja. Ja, ich denke aber persönlich, dass es immer am schwersten ist, in dem Land, in dem du bist, die hauseigene Küche zu kriegen. Wenn du in Italien bist, ist jetzt, würde ich sagen, eine Riesenausnahme. Weil sie boykottieren ja alles andere an Küche.
Also in Niederlanden damals zur WM war das einfach, da die dort eh die ganze Zeit nur irgendwelches komisches holländisches Fastfood essen. Die Fastfood-Buden hattest du an jeder Ecke.
Ah, ja, aber Holland, ist das nicht Pommes und all so ein Krams?
Sag mal so, die hauen einfach alles in die Fritteuse, ja.
Ah, sehr gut.
Alles.
Wie war das nochmal, New Kids und so?
Ja, das haut auch wirklich so ziemlich so hin, was du dort siehst. Das ist wirklich so.
Ah, ich
also nicht gerade die Bounty-Riegel, aber der Rest schon.
Ich hätte gerne eine frittierte Bounty.
Ja.
Sehr gut.
Schnell mit einer Knackwurf. Gut. Okay. Gehen wir dann langsam mal wirklich aufs Metagame ein, beziehungsweise vielleicht auf die Tops. Und kommen vielleicht gleich mal auf eine Story zu sprechen, die natürlich im Forum auch ziemlich breit getrampelt wurde. Und so, sag ich mal, künstlich und unnötig aufgebauscht wurde. Der gute Adrian M. ist ja im Brighton Top, was ist er gekommen? Top 16, 16? Ne? Top 16 und muss ja dann dort ein Game Lost, sag ich mal, hinnehmen. Krischi, hast du das direkt mitgekriegt? Warst du irgendwie oder warst du woanders da gerade?
Direkt habe ich es nicht mitbekommen, da war ich nicht dabei. Ich weiß nur, dass es irgendwie darum ging, dass er, glaube ich, er hat nur Reborn geschrieben. Ne? Und es gibt ja den Reborn Tango und die Monster Reborn. Und entweder, ich weiß nicht genau, ob er es jetzt in die Monsterkartenzone geschrieben hat und meinte aber die Zauberkarte oder umgekehrt. Also, ich meine.
Davon mal abgesehen ist es ja eigentlich auch egal, wo er es hingeschrieben hat. Es steht ja direkt in den Policies, dass man bitte die Kartennamen korrekt ausschreiben soll. Das heißt, in dem Moment, wo man einen Kartennamen nicht ausschreibt, kann man immer in die Bredouille geraten, dass die Judges halt darauf pochen und was ja ihr gutes Recht ist und das halt so bestrafen, wie es auch in den Policies steht, was in dem Fall halt passiert ist.
Ja, aber mal ernsthaft, ich bitte dich, wenn du als Spieler, also du kennst das doch bestimmt selber, du schreibst deine Deckliste und die meisten...
Nee, ich kenne das nicht selber. Ich muss ja sagen, dass ich mich da immer ganz ordentlich dran halte. Ich schreibe meine Deckliste auch vorher am PC.
Ah, okay, dann sag ich es von mir aus. Ich kenne das ja selber, weißt du? Ich schreibe meine Decklisten, ich unterteile dann in Monster, Zauber, Falle. Ich mache wahrscheinlich damit noch mehr als die meisten. Aber wenn ich in eine Spellcard-Zone schreibe oder in meine Spellcard-Abteilung Reborn und dann Reborn da reinschreibe, es gibt nur eine Karte, wenn du in eine Card-Search-Engine gehst und suchst Reborn unter Spellcard, dann gibt es eine Karte, die wirklich getroffen wird und das ist das Monster Reborn. Ich kann das verstehen, wenn man einfach so eine Deckliste schreibt und sagt, man haut einfach alle 40 Karten untereinander und dann steht da Reborn drinne irgendwo und dann steht da drüber vielleicht noch BLS und darunter steht Mirror Force und darunter steht wieder Effektwähler, also dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber es macht irgendwie, es ist so ein bisschen Korinthenkackerei, wenn ich unter Spellcards wirklich Reborn stehen habe, weil dann muss man dem Spieler schon echt viel Blödheit unterstellen, dass er unter Spellcard seinen Reborn Tengu versucht reinzukriegen. Ja. Also das ist
zumal man den Reborn Tengu ja auch eher mit Tengu anstatt mit Reborn abkürzt.
Richtig.
Also ich kann das schon nachvollziehen. Also.
Ja, aber davon mal abgesehen, wie gesagt, egal, sag ich mal, ob das jetzt als Korinthenkackerei oder kleinlich halt jetzt bewertet wird, es ist halt an sich eine Verfehlung von Adrian. Ich meine, er ist lange genug dabei, er betrachtet sich selber genauso wie die meisten anderen wahrscheinlich als sehr professionellen Spieler und das sollte man einfach erwarten, dass er an alles professionell rangeht, auch an das Schreiben seiner Deckliste. Insofern, sage ich mal, liegt die Hauptschuld eben immer dann bei dem Spieler selbst und nicht bei den Judges, wie es versucht wurde, im Forum zurechtzulegen.
Ja, das mag schon sein. Also das ist, denke ich, dann im Endeffekt auch, irgendwo ist es schon sein Fehler. Also ich will keinem Judge irgendwie vorwerfen, dass er da nicht die Policies befolgen darf oder so. Mhm. Aber seien wir mal ehrlich, wenn ein Spieler auf seine Deckliste Black Luster Soldier schreibt, ich bin mir mit 100% sicher, dass aus den Spielern, die in den Tops waren, die da auf ihrer Deckliste einen Black Luster Soldier stehen haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen wirklich Bock hatte, Black Luster Soldier, Bindestrich, Envoy of the Beginning. Das wird bestimmt keiner gemacht haben.
Echt? Also ich hätte es gemacht.
Ja, du vielleicht. Aber ich bin ganz ehrlich, das sind so diese Kleinigkeiten. Die Diskussion hatte ich jetzt auch am Wochenende. Das kann man dann so oder so auslegen. Also man muss schon echt was gegen den Spieler haben, finde ich auch.
Nee, das würde ich nicht unterstellen. Also,
nee,
glaube
ich
auch nicht.
Das soll keine Unterstellung sein, aber man muss schon... ich sag mal, man muss schon echt in dem Moment vielleicht so schlechte Laune als Judge haben oder so das Erfolgserlebnis wollen, auch wenn ich das nicht unterstellen möchte. Mhm. Aber es ist einfach so, es ist ein unnötiges Game-Lust. Also ich kann jeden Spieler verstehen, der sich in dem Moment aufregt und sagt, ja, nee, komm, das hätte nicht sein müssen, weil es hätte nicht sein müssen.
Aber man muss halt auch dazu sagen, es war ja nicht die einzige, sag ich mal, Unkorrektheit, die festgestellt wurde. Es kam ja dann noch dazu, dass er halt irgendwie ein zweites Deck noch aus Versehen in seine Deckbox gepackt hatte. Natürlich ist das ja auch wieder keine Absicht und es ist halt relativ unwahrscheinlich wahrscheinlich, dass er irgendwas damit tricksen kann, weil das war ja, glaube ich, ein Chainburner oder sowas.
Nee, das war nicht mal ein anderes Deck. Das kann ich dazu sagen, weil... Ich bin ja jetzt wie Adrian im gleichen Hobbyladen immer, also bei uns in Bremen, und das waren Commons, die er da aus den Preisboostern oder aus den Teilnahmeboostern gezogen hat. Und die waren noch links mit drinne. Und ich könnte es wiederum, man kann da wieder Korinthen kackern, aber wenn da Commons aus einer Edition drinne sind, die überhaupt keinen Sinn machen in dem Deck, dann es ist natürlich immer noch so, es würde angesagt, habt keine anderen, keine anderen Karten in der Deckbox und all so ein Krams, aber man muss das halt echt schon durchdrücken wollen, finde ich. Also es ist unnötig, auch wenn es regelkonform ist.
Ja, also ja, im Grunde, Krischi, sag ich mal, können wir einfach festhalten, Leute, achtet halt drauf, haltet euch an die Regeln, wenn ihr alles genau beachtet und nichts falsch macht, kann euch auch keiner was.
Also ich persönlich bin ein ziemlich toleranter Schiedsrichter, aber ich meine, wenn ich schon wirklich eine YCS gewinnen möchte, ja, wenn ich sie gewinnen möchte, in irgendwelchen Foren als Sieger drinne stehen möchte, dann muss ich halt auch eben auf mein Deck achten und eben entsprechend den Policies daran arbeiten und das so hinstellen.
Ich denke mal, wir können das Ganze abschließen mit den Worten, die der gute Soul früher, als er immer noch Headjudge war, am Anfang eines jeden Turniers gesagt hatte. Und zwar war das... sei fair, sei professionell, sei kein Arsch.
War das nicht UDE?
Das war noch unter zu UDE-Zeiten, genau.
Oh Mann, das ist ja lange her. 25, so. 30 Jahre?
So ein... oh mein Gott. Olli, wenn du das dann hörst, ne?
Wir haben dich alle lieb, Olli.
In Leipzig kannst du dann den guten Italiener mal ordentlich vertrimmen.
Ach was.
Ansonsten wollen wir abschließend jetzt nochmal auf das zu sprechen kommen, was du vorhin immer schon ein bisschen vorgreifen wolltest, und zwar die Metagame-Entwicklung. Oh, ja. Und zwar, was im Vorfeld ja keiner so richtig gedacht hätte, obwohl das Deck ja, beziehungsweise die Einzelkarte im Vorfeld schon so hoch gehandelt war, ist der Durchbruch der Dino-Rabbit-Decks.
Ja.
Vielleicht jetzt erstmal Krischi.
Ja.
Hattest du vielleicht im Vorfeld auch nur annähernd erwartet, dass das Deck jetzt so einschlägt wie eine Bombe auf dem Turnier?
Um ehrlich zu sein, ja. Also ich spiele ja ab und zu selbst noch auf einem nicht bekannten Online, auf einer nicht bekannten Online-Plattform, wo man halt spielen kann. Okay. Und da sehe ich halt auch, dass es ziemlich stark dominiert. Also ich selbst spiele es halt die ganze Zeit und na Gott, wenn ich halt 80-20 damit gehe, dann bin ich schon zufrieden und da habe ich mir schon gedacht, dass das weit oben sein wird, ja.
Also man muss ja sagen, im Vergleich zu den XYZ-Synchro-Decks, die ja wirklich auch in hoher Anzahl gespielt wurden und wo es halt ziemlich wahrscheinlich ist, dass davon auch viele Tops kommen, wurde das Rabbit-Deck zwar viel gespielt, aber im Vergleich dazu ja schon wieder relativ wenig. Allerdings hat das Deck ja dann einfach auch mal in den Tops fast 50%, glaube ich, ausgemacht des kompletten Metagames in den Top 16 und hat dann auch die kompletten ersten drei Plätze belegt. Tio, wie ist das zu bewerten?
Ja, es ist halt ein saustarkes Deck im Endeffekt. Es ist halt dieser Punkt, dass man, wenn man mit diesem Dino-Rabbit anfangen kann, dass es zum einen harte No-Brainer-Züge hat. Also du fängst halt an, du spielst diesen Rabbit aus, machst ihn weg, holst deine zwei Sauren, machst einen Lagia und settest dann einfach deinen Schutz. Und du hast dann einfach die Möglichkeit, erstmal die erste Karte, die der Gegner macht, für +1 schon mal wegzumachen. Das ist ein harter No-Brainer. Und vor allen Dingen im Early-Game, wenn du so anfängst und dann einfach... im Prinzip 6 gegen 5 Karten spielst, das ist schon riesig. Und du musst ja nicht alles negieren, sondern kannst ja ganz entscheidend einfach aussuchen, was stört dich wirklich, weil du hast ja diesen 2-4er Lagia Beatstick da einfach liegen. und deine Schutzkarten. Wenn du dann noch ein Urteil hast oder so Krams, wie willst du denn daran vorbeikommen? Du kannst nicht vernünftig beschwören. Du kannst nicht den Lagier einfach wegmachen. Also es ist schon sehr, sehr schwer dagegen klarzukommen. Das Deck hat natürlich auch hartes Potenzial halt im Mid- und Late-Game, dadurch, dass du mit einem Rabbit einfach wieder so ins Spiel reinkommst. Und du kannst mit Levia den Rabbit wieder reinschiften und du recycelst die Dinger halt bis zum Kotzen, sag ich einfach mal. Und das macht das halt schon ein sehr, sehr starkes Deck. Aber genau das, was du sagtest, dass so wenige davon im Endeffekt, also so viele gespielt wurden und prozentual recht wenige weit davon gekommen sind, zeigt einfach, dass es zwar No-Brainer-Züge hat, aber um so wirklich krass spielen zu können und wirklich weiter mitzukommen, muss man es halt schon verstanden haben. Und ich denke einfach mal, die meisten haben es teilweise wirklich nicht verstanden, weil sie spielen ihr Deck, sagen, okay, ich komme mit diesen No-Brainer-Zügen, gehe ich halt 5-3, aber es ist halt schon der Unterschied, ob du positiv auf einer YCS gehst oder dann in die Tops kommst.
Ich kann dir ganz genau sagen, warum das so selten vertreten sein wird. Du musst ja nur zusammenrechnen, wie teuer ein Rabbit ist, wie teuer ein Tourguide ist.
Und ja, dann, ich wollte gerade sagen, da hast du mich, glaube ich, auch ein bisschen falsch verstanden. Ich hatte gesagt, es würde prozentual im Vergleich zu den anderen Decks wie XYZ Synchro halt relativ wenig gespielt, aber sind viele davon Tops gekommen.
Ja, das darfst du halt aber auch nicht unterschätzen. Gerade diesen Preisfaktor, ich denke, das ist, was meinst du, wie viele Leute das Deck hatten und es einfach nur nicht spielen können? Also ganz ehrlich, ich habe so viele Leute gesehen, ich habe 3-mal gegen Rabbit gespielt auf dem Event und 2 davon waren einfach nur schlecht. Die haben dann wirklich, die haben dieses Deck in der Hand gehabt und die fangen dann an, ja, ich spiele mal meinen Tourguide, ich hole mal noch einen Tourguide und ich habe teilweise auch nicht verstanden, wie die das gebaut haben und was die gemacht haben und all so ein Krams, aber die verlieren dann einfach und werfen dann danach ihre Hände hin, flamen dich halt als Lacker, so wie das normal ist, werfen ihre Hände dann hin und regen sich auf, was du denn für ein Glückspilz bist, aber du siehst dann halt die Hände und dann fragst du dich, hä? Du hast alles, aber warum habe ich gewonnen? Und das ist einfach, denke ich, dieses typische Phänomen. Das darfst du halt auch nicht unterschätzen. Viele Karten sind zwar teuer und alle meckern, aber es haben sie, gerade auf so einem Event, haben sie dann doch alle, weil es kommt nur die Hälfte von den Spielern, die wirklich wollen, und dann die Hälfte von den Spielern, die wirklich anwesend sind, leihen sich doch sowieso alles bei ihren Freunden. Das darfst du immer nicht vergessen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Dino-Rabbit zu haben und auf dem Event zu spielen gar nicht mal das Problem ist. Ich hätte es auch spielen können, wenn ich gewollt hätte, hab's aber nicht.
Okay. Wir halten uns jetzt schon wieder ziemlich lange am ersten Thema auf, deswegen würde ich sagen, gehen wir ganz zuletzt nur nochmal auf, sage ich mal, den deutschen Helden von dem Turnier ein, nämlich der gute Marvin W. ist ja mit seinem Dino-Rabbit erstmal bis mit zu null, sag ich mal, durch die Vorrunden und dann natürlich auch ohne Matchverlust bis in die Top 4 und hat dann erst dort gegen den späteren Sieger, den Ping Xiao, verloren. Habt ihr noch was vielleicht zu dem Marvin zu sagen, zu seiner Leistung?
Ja, wenn ich mich jetzt beispielsweise an Marvin zurückerinnere, habe ich eine kleine Anekdote.
Na dann.
Ich kann mich erinnern, als ich mich mit Marvin kurz unterhalten habe, gerade weil wir auch vom Thema Geld gesprochen haben, sagte Marvin selbst, er müsste sich entscheiden, was er nun macht vor der YCS, ob er jetzt das Geld, sein Weihnachtsgeld ausgibt für das komplette Rabbit-Deck oder einen neuen Laptop. Also im Endeffekt hat er sich dann beides gekauft.
Ah, aber, dann kann es ja nicht so eng gewesen sein.
Aber ich meine, er hat sich, also für das Geld, ich hab's ihm gegönnt, sagen wir es so. Ich hab's ihm gegönnt, den Platz 3.
Ja, auf jeden Fall, super Leistung, wenn du als, wenn du auf einer YCS Top 8 gehst, Top 4 und dann ohne Matchverlust bis dahin und dann halt erst da irgendwo gestoppt wirst und das vom späteren Sieger, da muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Das zeigt auf jeden Fall, dass du spielerische Klasse hast und er ist jetzt auch nicht in Anführungszeichen unbekannt. Er spielt ja auch immer recht gut überall mit, wo du ja gleich auch noch zu kommen wirst, war ja auf dem HDK auch wieder gut dabei. Ja. Und wenn jemand im Endeffekt so eine Konstanz hat und so gut dabei ist und so, dann passiert es halt irgendwann, dass er halt auch mal ein großes Event toppt und da muss man nicht viel zu sagen. Ist eine super Leistung und das gönne ich ihm auch und da gratuliere ich ihm auch hier auch nochmal zu.
Ich denke mal, das gönnt ihm auch jeder, weil wer ihn kennt, der weiß auch, das ist ein wirklich sympathischer Spieler. Und auch jemand, der halt noch ziemlich auf dem Boden geblieben ist. Ich meine, gut, er hat auch noch nichts Großes gewonnen, aber wie du schon gesagt hast, er ist ja eigentlich immer auch ganz oben mit dabei. So. So viel erstmal zur YCS. Gehen wir mal weiter zum HDK, was ja jetzt am vergangenen Wochenende war. In Berlin, wie gewohnt. Ich muss gleich mal dazu sagen, das HDK hatte ja im vergangenen Jahr 2011 über 200 Teilnehmer, wenn man die Junioren noch dazu rechnet. Das war im Vorfeld schon fast klar, dass wir das nicht ganz erreichen. Nun waren es im Endeffekt 130. Gio, mit welchen Erwartungen bist du rangegangen?
Also ich wollte wieder ein schönes Event haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Abend vorher ein richtig gutes Deck in der Hand gehabt und wollte eigentlich unbedingt toppen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Hat ja zum Glück geklappt.
Hat zum Glück geklappt, ja. Hast du mir ja auch schon lang und breit vorher erklärt.
Ja.
Dein Deck.
Ja,
und
was
mir,
heißt mein Deck?
Was ich weiß ich nicht, wie oft unter die Nase gerieben.
Nein, nein, das darfst du nicht falsch verstehen. Ich hab, ich war sehr froh, ich habe mich mit dem guten Claudio ein bisschen unterhalten und ihn gefragt, ob was ich denn spielen könne. Und er hat mir halt gesagt, sein Deck findet er sehr stark und also kam es, ich habe ihn auch gefragt, kann ich das spielen? Was sagst du von? Ja, klar, ist ja keine Schande, ein funktionierendes Deck zu spielen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann gucke ich mir das an, probiere ich das. Und dann wollte ich irgendwie meine eigene Note reinbringen, habe ich aber irgendwie nicht hingekriegt, weil es einfach so gut war.
Und dann gab es ja auch noch so einen netten Kerl, der dir einfach mal so drei Trackdown noch...
Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, irgend so ein Bananenritter. Bin mir nicht ganz sicher.
So. Da wird, glaube ich, mit ganz schön vielen Äs geschrieben.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Ja.
Okay.
Die Autokorrektur.
Jo. Ansonsten, wie gesagt, ich habe Courage gemacht auf dem Event. Ich muss auch sagen, es war ein ziemlich schönes Event, wie eigentlich immer in Berlin. Die Location ist immer sehr schön. Es kommen immer viele Leute, die man kennt. Und eben, es kommen wirklich immer viele Leute. Ich meine, auch wenn das diesmal eben nur 130 waren und da halt fast gute, oder 140 und damit gute 60 Leute weniger als im Vorjahr, sind es halt trotzdem immer noch enorm viele Spieler eigentlich für ein Non-Premier-Event. Krischi, du warst ja eigentlich auch eingeplant, weil du das Turnier ja dir, wie soll man sagen, ursprünglich mal ausgedacht hast, das an diesem Feiertag oder kurz nach diesem Feiertag eben immer stattfinden zu lassen und wolltest natürlich eigentlich auch aus Rostock anreisen und Schiedsrichter machen. Du bist natürlich nicht aufgetaucht. Kannst ja vielleicht jetzt mal kurz sagen, was dazwischen gekommen ist.
Also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich mir das Turnier nicht alleine ausgedacht habe, weil sonst wird wieder eine kleine Dorne aus dem Ruhrgebiet wieder etwas stichlich. Nein, Dorne. Also Nicole und ich haben uns das damals ausgedacht, zusammen mit ein paar Rostockern und der Name, der kommt von mir, aber na gut, jetzt macht Nicole das seit ein paar Jahren ganz gut und also bin ich auch sehr froh, dass das noch so weiterhält. Ja, ich war eingeteilt für das HDK, musste aber kurzfristig absagen, weil mich meine Krankheit übertrumpft hat quasi und bevor ich da denn, also ich habe mir gedacht, bevor ich da anreise und noch irgendwelche Fahrtkosten will, bleibe ich dann lieber gleich zu Hause und ja, ich meine, das Turnier lief ganz gut ohne mich und deswegen war das eigentlich gar nicht mal so schlimm, denke ich mal.
Ja, wir hatten halt zum Glück, sag ich mal, noch einen zweiten Floor-Judge da, den Arne. Ich weiß gar nicht, wo er her ist, ob er direkt aus Hamburg ist, bin ich mir gerade gar nicht so sicher.
Der war einfach da.
Ich kann mir gut vorstellen, wenn Nicole oder der Video Day, wenn der jetzt zum Beispiel Paala oder Klops gefragt hätte, die hätten auch nicht Nein gesagt oder so.
Ja, ich denke auch. Es waren halt genug Schiedsrichter vor Ort, sag ich mal, die jetzt auch noch mitgespielt hätten, die den Job hätten noch kurzfristig übernehmen können. Also es war nicht so wild. Okay, zum Turnier selber. Gio, erzähl uns da einfach mal ein bisschen was.
Ja, also ich persönlich fand, erstmal das Niveau des Turniers fand ich ziemlich hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch wieder Adrian aus Bremen angereist gehabt, Kautz war da, wie so bekannte Gesichter, so Safaik, Piran war da natürlich. Vittorio war nicht da.
Nee, das hat mich auch gewundert. Ich dachte eigentlich, dass er seinen Titel verteidigen möchte.
Dann der Weber war da und auch sonst so bekannte Gesichter, die man immer mal sieht und die auch immer mal so auf so kleineren Non-Premiers mit weiter oben spielen, waren halt alle da. Deswegen persönlich fand ich das Niveau recht hoch. Umso erfreulicher für mich war das halt, dass ich irgendwie die ganze Zeit an den vorderen Tischen gespielt habe. Was ich so ein bisschen in Anführungszeichen erstaunlich fand, war, dass dieser Rabbit-Hype irgendwie gar nicht so übergeschwappt ist auf das HDK. Ich habe relativ wenig Rabbit selber erlebt, wie ich dann aber im Endeffekt festgestellt habe, müsstest du besser wissen als ich, doch ein paar.
Es waren sieben Stück halt da, von den 130 Spielern circa im Main Event.
Aber es waren irgendwie auch relativ von den 7 Stück waren irgendwie, also der Weber war die ganze Zeit weit mit vorne, dann, ja. Ich glaube, Kautz hat auch einen Rabbit-Verschnitt gespielt,
ja.
Der ist dann ja auch noch getoppt, und ansonsten habe ich irgendwie recht wenig Rabbit gesehen, was ich so ein bisschen verblüffend fand.
Liegt wahrscheinlich immer noch daran, dass das Deck so teuer ist, also ich kann es mir nur so erklären.
Aber was ich umso erstaunlicher fand, ich habe viel Dark World gesehen, was ich ja auch selber halt gespielt habe, und viel Dark World auch an den vorderen Tischen. Aber auch so ganz andere Deckarten, wo ich so nie gedacht hätte. Ich habe irgendwie 2 Blackwings an den vorderen Tischen gesehen, die ganze Zeit, und eins davon auch noch in der Top 8, wo ich dann die ganze Zeit mit so Fragezeichen in meinem Kopf gesessen habe, so, wie kann das sein? 100 Jahre kein Blackwing und jetzt sind hier 2 so weit vorne? Hä? Also es war schon sehr cool, aber auch ansonsten, Atmosphäre war super auf meinem Turnier, die Coverage natürlich astrein, also was soll man da noch zu sagen? Ja? Coverage top, ja, hat immer genau die richtigen Featured Matches gewählt, ja, gute Deck-Profiles.
Ich hatte ein bisschen wenig Italiener tatsächlich in den Featured Matches.
Ja, seltsam, ne? Aber
ja, Zufall, ja.
Ich glaube irgendwie die Italiener-Quote, die muss auch nicht so hoch sein diesmal.
Nee, und, ich denke auch nicht.
Ja. Nee, aber ansonsten.
Ich sag mal, den Italiener hat man trotzdem, sag ich mal, die Featured Matches, also die hat man zumindest auf jedem Video, was ich gedreht habe, irgendwo gehört.
Echt?
Ja, immer am Schwafeln.
Immer am Schwafeln. Ja, das können wir Italiener ganz gut, ne?
Weil ja, ja,
immer
ja.
Mit Händen und Füßen und hey, ja. Maria, che bella.
Ja.
Die Italiener waren das doch bestimmt auch mit der Toilette da oder was da abgegangen ist.
Nee. Es war, glaube ich, genau ein Italiener vor Ort und der war immer ganz, ganz lieb und nett, ja, an den Toiletten und hat immer alles heile gelassen.
Ah, okay.
Aber wenn die Leute sich jetzt wundern, was, hä, Toiletten, was wollen die eigentlich gerade?
Ja, das genau.
Sag ich mal, leider das, was das ganze Turnier ein bisschen überschattet hat, irgendwelche Leute, und es sieht dann immer so aus, als wäre die ganze Yu-Gi-Oh!-Gemeinde halt alle asozial. Am Prinzip muss man sich ja vor Augen führen, das sind wahrscheinlich immer nur so 4 bis 5 Leute wirklich, die dann irgendwie es in den Kopf kriegen, vielleicht ist das Turnier für sie schlecht gelaufen oder so, und denken sich so, hey, wir machen jetzt mal die Toiletten zur Sau. Hebeln irgendwie halt die Kloschüsseln aus oder montieren die ab, die Sitzflächen, und kommen halt auf so glorreiche Ideen wie Klopapier mit ihren Exkrementen an die Wände zu pappen und ganze Klopapierrollen in den Pissbecken zu versenken. Ist halt immer ziemlich schade und könnte jetzt im Endeffekt beim HDK auch dazu führen, dass wir diese Location, die wir halt jetzt zum dritten Mal in Folge genutzt haben, die auch für viele andere Events in Berlin genutzt wird, nicht mehr verwenden können. Was natürlich echt schade wäre.
Das ist echt unangenehm, weil das Turnier war super. Rein von der Atmosphäre, die Judge-Leistung war sehr gut. Ich meine, wir hatten Videoday und Mookie im Endeffekt da und eben den aus dem Nichts erschienenen Arne, hieß er, glaube ich.
Das war zum ersten Mal beim Battle of the Cards in Hamburg halt dabei, aber er macht seine Sache ganz
gut. Er macht die auf jeden Fall ganz gut. Nee, aber ich muss sagen, es war ein super Turnier, und das ist dann immer ein bisschen schade, wenn durch so ein Kinderkack, sag ich einfach mal, so Toilettenvandalismus und all so ein Krams, das ist so eine Sache, ich weiß nicht, also, es tut einfach nicht Not, weil man hat ein schönes Turnier, es wird darüber gemeckert, dass man Turniere will, man kriegt die Turniere, dann werden sich Turniere ausgedacht, man organisiert das, was ja auch ein Aufwand ist für den Organisator, und dann wird man im Endeffekt so bestraft dafür, dass man das macht. Man hat ein super Event, aber im Endeffekt stehst du als Organisator dann da, schüttelst den Kopf darüber und hast die Location nicht am Ende. Und darfst sie nicht wieder benutzen. Das ist halt einfach echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Halt auch jetzt als jemand, der so ein bisschen mehr Einblick hat, dadurch, dass er natürlich selber in der CSA ist, aber halt auch als jemand, der als Spieler sich natürlich Turniere wünscht.
Wo wir das Thema gerade mal so haben, können wir vielleicht ja jetzt einfach mal Krischi fragen. Damals, das erste HDK hat ja auch, wie gesagt, noch in Rostock stattgefunden. Wie war das denn damals so? War die Situation da damals anders? Hast du irgendwie so das Verhalten der Spieler damals noch anders erlebt?
Also es ist schon ein großer Unterschied, ne? Das erste HDK, das war, ja Gott, wann war das? 2007, glaube ich?
Das war 2007, genau.
2007. Da hatten wir auch 120 Spieler in Rostock. Ich meine Rostock.
Ja.
Und, die Salzwüste Rostock.
Und letztendlich war es ja so, dass da ist es halt noch nicht so aggressiv gewesen bezüglich Klauen oder Vandalismus. Also das hat sich schon ziemlich verändert so über die Jahre. Aber woran liegt's? Na klar, das Spiel ist halt teuer geworden, ne? Und da kann man sich halt kein Minus mehr leisten. Da muss man halt wie ein Adrian M. Punkt mit, wie hat er geschrieben, 1000 Euro plus gehen. Und Anders geht es halt nicht. Also es hat sich schon verändert. Also wenn ich jetzt so zurückgucke zum ersten HDK, war schon toll. Hat mir besser gefallen. Klar gibt es jetzt auch Punkte, die mir jetzt auch besser gefallen, aber wenn ich jetzt so mich entscheiden müsste zwischen damals und heute, würde ich das damalige HDK nehmen, ganz klar.
Ja, gut, die Anfangszeit ist sowieso immer noch was Besonderes. Ich sag mal, je länger man bei einer Sache dabei ist, umso weniger, sag ich mal, ist dann halt die Spannung noch da an das Neue. Okay, die Tops. Im
Ja.
Endeffekt hatten wir dann von den gerade mal 7 Rebel Decks, die gespielt wurden, 2 wieder in den Tops. Wie schon gesagt, das war der Maximilian K. und der Marvin W. Von denen auch Marvin dann wieder bis in die Top 4 gekommen ist, dort halt wieder verloren hat.
Ah,
Und
diesmal gegen den
diesmal
Turniersieger auch, ne? Er hat ja auch
gegen
gegen den
den.
Adrian verloren.
Genau. Und im Spiel um Platz 3 dann hat er lustigerweise irgendwann, weil es ihm zu blöd wurde und weil er nach Hause wollte, einfach aufgegeben im Spiel 3. Was auch ganz lustig ist, weil sein Gegner ihn mit Perfekt Herald einfach total so weit genervt hat, dass er keine Lust mehr hatte. Und gewonnen hat das Turnier jemand, der noch Ende des letzten Jahres nach Brighton gemeint hatte, er hängt seine Karriere an den Nagel wieder mal. Der Adrian.
Ja, was willst du dazu sagen? Adrian halt, ne? Er
Ja, so
fährt
kann
im
man
Endeffekt, er fährt auf dem Turnier, aber man muss es ja auch so sagen. Adrian ist halt jemand, ich kenne ihn jetzt auch schon sehr lange. Ich glaube, Adrian hat, ich glaube, ich habe noch nie einen Yu-Gi-Oh!-Spieler so oft sagen hören, ich höre auf, wie Adrian. Also ich glaube, der hat schon 500 Mal abgerundet gesagt, dass er aufhört. Und aber was soll er machen, wenn er halt auf ein Turnier fährt, im Endeffekt auf so einem kleineren Turnier? Was soll er machen, wenn er tauschen möchte und all so ein Krams und sein Plus erwirtschaften möchte? Soll er zugucken nebenbei? Soll er sich 40 Minuten angucken, wie wie das Welt-Featured-Match Hans-Peter X gegen Karl-Uwe Y abläuft oder wie? Natürlich spielt er dann mit. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke, das
Oder
ist
dass
eher
im
so.
Endeffekt noch irgend so ein jemand, der sich selbst als Lieblingsitaliener bezeichnet, dann im Endeffekt noch das Turnier gewinnt.
Oh
Das
mein
geht
Gott,
natürlich gar nicht.
wenn, jetzt seien wir mal kurz ehrlich, wenn ich das Turnier gewonnen hätte, Adrian, der wäre, ich glaube, der hätte sofort gesagt, ich muss wieder anfangen, weil so tief ist das Spiel schon gesunken, dass der was gewinnt, ja? Also, jetzt mal
Hab
ernsthaft.
Kontrolle.
Na, jetzt mal ernsthaft. Also, was soll er denn machen? Ich denke, das zählt eher für diese größeren Events, wo dann eben wie YCS, wo er dann hinfährt und vielleicht dann doch nicht mehr mitspielt, sondern eben nur versucht zu tauschen und all so ein Krams.
Mir kam es auch so vor, als hätte er sich wirklich auf dem Event mehr Mühe gegeben, wie er es auch vorher angekündigt hatte, sich, sag ich mal, zusammenzureißen und, sag ich mal, seine nettere Seite, sofern es sie gibt,
Ja, die gibt's auf jeden
zu
Fall.
präsentieren. Ich kann mal sagen, wo er sich zu mir gesetzt hat, wo ich die Top 8 Profile erstellt habe, kam halt die lustige Situation zustande, dass ich ihn so gefragt habe nach seinem ETCG-Nickname. Und ich merkte so, wie das Grinsen auf seinem Gesicht immer breiter wird und er so angestrengt überlegt und ich dann noch so nachfrage, naja, such dir halt einen von den vielen aus. Was natürlich in dem Moment schon ziemlich lustig war.
Ja. Oh Mann, aber das ist halt der Adrian, der ist halt immer für den Spaß zu haben im Endeffekt und
Das ist halt immer die Sache. Ich sag mal, solange er halt seine Späße macht an der richtigen Stelle, ist das alles gut und schön. Er muss halt nur immer echt aufpassen, dass er halt nicht zu sehr ausartet.
ja, natürlich,
Dann
aber du
passt das
hast es
schon
ja selber
alles.
mitbekommen im Endeffekt, als er im Finale oben gesessen hat, ne? Und dann seinen Tourguide ausgespielt hat und dann einmal ganz laut durch die ganze Location schreit: Ausländerfaust! Und wirklich 30 Leute anfangen zu lachen. Das ist halt Adrian. Er ist halt schon
Ja.
Entertainer, der.
Aber ich habe mich in diesem Moment auch gefragt, bin ich denn der Einzige, der sich gerade so ein bisschen am Kopf kratzt? Ich meine, Adrian ist Madai,
Ja, natürlich.
Junior Pole, bis zum Finale gegen Safak Sahin.
Ja,
Und
sehr
der
gut.
brüllt Ausländerfaust.
Aber da, wie
Also,
gesagt, das ist
ne?
halt Adrian. Weißt du,
Ja.
das ist halt der Entertainer Adrian Madai, der, wenn er, ich meine, diesen Artikel haben wahrscheinlich die meisten gelesen, die jetzt hier zuhören, und auch den Diskussionsthread hoffentlich mal angeguckt. Es wurde ja viel drüber diskutiert, aber er würde halt der Community wirklich fehlen. Muss man halt so sagen, wie es ist. Und gerade auch für diese Entertainment-Sachen oder das Geschreie, wenn er halt mal mit einem Rücko auf einmal einen BLS, einen Reborn und ein Urteil mildt. Das ist halt einfach Gold wert. Das sind so diese Momente, für die ist Adrian Madai einfach in der Community da und dafür ist, gehört er da auch rein. Muss ich halt ganz ehrlich sagen. Und ich bin halt auch echt froh, ich habe immer meinen Spaß mit ihm, wenn wir auf dem Turnier sind oder so. Die Rückfahrt, die wir in unserem Schuhkarton nach Bremen gemacht haben, in so einem kleinen Polo, wo irgendwie die Vorderachse schon zweimal gebrochen ist und all so ein Scheiß. So die ganze Zeit mit 100 über die Autobahn, allerhöchstens. Also es war auch total lustig. Und
die Gefahr ist halt nur immer, dass gerade junge Spieler oder so sich, sag ich mal, dann nur auf diese kurzen Verhaltensweisen, die halt ab und zu mal okay sind, wenn man halt irgendwie mal so einen doofen Kommentar oder so vom Stapel lässt, die sind ab und zu mal okay und dann sind die auch ganz lustig, aber gerade junge Spieler tendieren halt dann dazu, das ganze Verhalten, und Adrian kann sich auch normal verhalten, das weiß ich, sich darauf zu beschränken und dann im Prinzip nur noch so agieren, und das ist dann, sag ich mal, der Moment, wo es Gefahr läuft, dass die Leute halt, man muss es wahrscheinlich so sagen, ein bisschen asozial werden. Ne?
Ja, aber
das ist halt immer die Gefahr.
Das ist ja kein unbekanntes Phänomen im Endeffekt. Das ist ja
richtig.
Das Problem mit dem Hero-Building, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Okay, dann denke ich mal, wir haben genug zum HDK gesagt und gehen jetzt vielleicht mal noch auf das heißeste Thema dieses Podcasts über, das Turbo Pack 7.
Darf ich kopfschüttelnd einfach gehen?
Okay, während du gehst, sage ich da nochmal was dazu. Ja. Also gleich, wo ich so die ersten, wo ich so erfahren habe, oh, das wurde jetzt released und guck so an und ich weiß nicht mehr, wo ich es zuerst gelesen habe. Ich glaube sogar auf Facebook. Ich glaube, Nick hatte das gepostet. Der viele kennen ihn vielleicht.
Naja.
Und gleich die ersten Kommentare, die ich so drunter gelesen habe, das ist ja krüppelig. Was soll das denn sein? Schlechtestes Turbo Pack ever. Dann habe ich es mir halt mal so angeguckt. Dachte mir so zu der ersten Karte, die ich halt gesehen habe, der Katastro, der ja dort als Reprint drin ist in Ultimate, also somit die seltenste Karte des Turbo-Packs, da dachte ich mir nur so, okay, das ist ja eigentlich ganz okay. Dann gucke ich so weiter, Book of Moon, habe mir noch so gedacht, naja, das gab's schon mal in einem, einem Turnier-Pack, ich glaube damals noch Champion-Pack,
genau.
In Super Rare, jetzt gibt's ja. Das halt in Ultra Rare, dachte ich mir noch so, ja, das ist schon nicht mehr so toll, aber okay, es ist noch eine Aufwertung in Ultra Rare, gab's auch noch nicht. Aber dann habe ich mir so den Rest angeguckt und dachte mir so,
Ja, hast du es auch.
Es ist wirklich relativ schlecht. Oder was hast du jetzt so dazu, Krischi? Du hast ja bestimmt auch schon angeschaut.
Also wenn ich mir das so angucke, dann den Ninja Grandmaster Sasuke oder Sasuke, wie man ihn nennt, den kann ich noch am ehesten nachvollziehen, weil ja die Ninjas kommen. Ne? Und kannst du dir das ja alles raussuchen. Aber wenn ich den Yellow Gadget sehe und Parsprit, und, na gut, das Horn of the Phantom Beast geht auch noch
mit dem ganzen. Genau, das fand ich auch. Das Horn finde ich ganz cool, muss ich sagen. Als einzige von den Super Rares finde ich das wirklich cool.
Aber der Gadget, ja, und der Parschul, also ich weiß ja nicht,
was
dabei gedacht haben.
Das ist nicht so besonders toll. Und bei den Rares geht's ja dann auch weiter. Was haben wir da?
Lieblingskarte? Schwanzhieb.
Schwanzhieb,
ja. Genau.
Schwanzhieb. Okay, frühe Saat ist noch ganz okay, aber ist halt im Prinzip auch Quatsch, weil die spielt halt keiner. Genauso wie die große Evolutionspille. Ich verstehe zwar den Sinn dahinter, das machen die wegen den Evoltil-Decks und insgesamt, weil die Dinos halt zurzeit wieder ein bisschen im Kommen sind, aber das sind halt alles so Karten, die da nicht reinpassen. Es hätte halt zum Beispiel viel mehr gepasst, wenn die irgendwie einen Reprint von dem Säbelsaurier oder dem Kabazolz da reingepackt hätten. Hätten sich die Leute wahrscheinlich sehr viel mehr drüber gefreut. Ich sag mal, als einzige von den Rares würde ich jetzt auch als gut empfinden den Blitzkrieger, aber nicht deswegen, weil er was kann, sondern nur deswegen, weil das halt ein Synchromonster ist, was wir bis jetzt im TCG-Raum noch nicht hatten.
Ja.
Oder zumindest in Europa noch nicht hatten.
Na, wir
oder
haben
was halt sagt ihr jetzt speziell zu dem Blitzkrieger, du Gio?
Aber der Blitzkrieger ist einfach nur, dass wir ihn haben, ist halt ganz cool. Das hatten wir jetzt ja die letzten Turbo-Packs immer, dass so ein paar Jump-Promos rübergekommen sind. Ich glaube, wir hatten das mit dem Cyber-Eltanin war es, glaube ich, und mit der Darkness Necrosphere, die in Common und in Rare kam, als Beispiel, ist halt ganz cool gemacht, dass wir wieder eine mehr haben, aber das ist auch das einzig Sinnvolle, also wenn ich mir das Turbo Pack
angucke. Also du würdest auch sagen, dass der bestimmt wahrscheinlich nicht wirklich gespielt werden wird.
Oh mein Gott, nein. Also, wo soll ich den reinpacken? Wir haben so wenig Platz, wir haben den Chimera Tech Fortress, der überall rein muss, Exceeds und Synchro. Selbst wenn ich 25 Karten im Extra-Deck hatte, wüsste ich nicht, wo ich den spielen soll.
Ja, dazu gibt es auch noch 1000 andere 7-Sterne-Synchros, die
besser
sind als der.
Richtig.
Ich glaube, jeder wird den zweiten und dritten Black Rose eher spielen, bevor man den Blitzkrieger reinpackt.
Ja, also nach eben. Dem
Motto. So denke ich das auch. Bei den Commons muss man dann halt auch leider sagen, also ich erkenne zwar auch wieder den Sinn hinter so Karten wie Deja Vu oder Schlangennachtdrache, weil es die noch nie gab.
Ich muss dich direkt unterbinden. Gokipon, ja? Gokipon. Nein, also ernsthaft. Commons sind alleine wegen Herald of Orange Light wirklich in Schutz zu nehmen. Und wegen diesen beiden Ninja-Künsten. Also man hätte es wirklich mit dem Herold viel schlimmer treffen können. Also wir haben den Herold drinne, der vorher irgendwie als Rare 5 oder 6 Euro teilweise gerechnet wurde, wenn du irgendwie ihn fragst. Und halt die beiden Ninja-Künste. Das ist mehr sinnvolle Commons, als ich in den letzten...
Aber meinst du, dass auch nur eine dieser Ninja-Künste gespielt wird? Weil ich habe die beide als nicht besonders gut in Erinnerung.
Ja, abwarten würde ich
einfach sagen. 9 Ninja-Karten, die kommen, sind halt alle besser.
Es geht ja nicht darum, dass sie gespielt wird, sondern dass es Support ist dafür. Mhm. Also es ist alles in allem sehr sinnfrei wieder an den Commons, aber was willst du an den Commons erwarten? Willst du einen Common Levier haben oder was?
Na, ich hätte mir zum Beispiel eine Reprint von
Crackdown.
Das wär doch mal passend gewesen auch.
Ja, auf jeden Fall.
Weil die ist halt auch so zurzeit mindestens 5 Euro wert, sag ich mal, unter Leuten, die, sag ich mal, wissen, was sie wert ist. Aus dem einfachen Grund, weil sie halt ewig nicht reprintet wurde und ganz selten verfügbar ist. Ich meine, wo ist sie drin? Die war original in Invasion of Chaos, oder?
Irgendwie sowas?
In irgendeinem dieser alten, damals nur Dark in Crisis. Englischer Sprache verfügbar
Dark Set. Crisis. Dark Crisis,
okay.
Und dann wurde sie einmal reprintet in Dark Revelation 2, genau, glaube ich.
Einem so. Dieser Sets, die ja auch nicht besonders häufig, sag ich mal, verkauft wurden. Insofern ist die Karte halt wirklich relativ selten anzutreffen und relativ schwer zu bekommen. Das wäre halt mal ganz nett gewesen.
Das ist wohl wahr, also.
Gerade in Super Rare. Ne?
Ja, gerade in Super Rare, damit die Karte unendlich teuer wird. Natürlich.
Ja. Nee, also insgesamt kann man vielleicht wirklich zu dem Turbo Pack 7 sagen,
es ist schon ein harter Klogriff.
Aber im Vergleich zu den, gerade eben zu den Turbo Packs davor, wo die Spieler halt echt ziemlich viel gewohnt waren, ist es halt doch so ein kleiner Griff ins Klo, ne?
Also ich finde es einen großen Griff ins Klo, vor allen Dingen muss ich ja mal ganz klar sagen, mit dem Yellow Gadget haben sie sich einfach mal aufgeschoben, dass in TU8 und TU9 jeweils schon mal eine Super Rare weg ist. Weil man will das ja bestimmt einheitlich halten. Das heißt, wir müssen nur noch 3 Super Rares wahrscheinlich erwarten.
Also das würde ich gar nicht mal so denken.
Ich würde es denen zutrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt einfach, verstehst du? Es wäre halt schön einfach, wenn du in TU8 dann wieder die dritte Karte ist der rote, TU9, dritte Karte ist der grüne und dann hast du dir eine
Super Rare. Dann wetten wir hier und jetzt um Teller Pasta, wenn wir uns irgendwie das nächste Mal sehen und wenn das dann soweit bekannt ist, da ich sage, in den nächsten Packs sind keine weiteren Gadgets.
Ein Teller Pasta, live aufgenommen, auf Video, ja, zubereitet bitte.
Oh.
Zubereitet, auf Video aufgenommen, auf ETCG gepostet, dass, sag ich, in den nächsten 2 Turbo-Packs kommen Gadgets.
Alles klar.
Egal, wie sie verteilt sind.
Dann freue ich mich darauf, wenn du mich demnächst bekochen musst.
Ich freue mich drauf, wenn du versuchst, Pasta zu kochen. Game.
Ach du Scheiße. Das kann wirklich was werden. Na gut. Will noch einmal was dazu sagen? Ansonsten würde ich sagen, haben wir das Turbo-Pack 7 so weit abgehakt, wie es, sag ich mal, für dieses Turbo-Pack gerechtfertigt ist.
Ja.
Und dann sind wir im Prinzip auch schon fast wieder durch mit dem Podcast. Und jetzt kommen wir zu der spannenden Stelle, was alle bestimmt ganz heiß erwarten. Alle die hier vorgespult haben, sollen sich übrigens schämen. Das neue besondere Feature. Und zwar nennt sich das Community Guest.
Nein, Community Guest.
Yes. Ja. Wobei handelt es sich darum? Ganz einfach. Wenn ihr schon immer mal Lust hattet, als ganz normaler User bei dem Podcast mitmischen zu können, dann ist das eure Chance. Ihr postet einfach in den Feedback-Thread rein, begründet dort, sag ich mal, euer Interesse, mal daran mitwirken zu wollen. Und wir wählen dann mehr oder weniger zufällig jemanden aus, schreiben euch per PN an, konfrontieren euch, sage ich mal, dann mit den jeweiligen Themen, die wir vorhaben zu besprechen. Und wenn ihr in den Themen fit seid, beziehungsweise euch für die Themen halt fit macht, dann steht dem nichts im Wege und ihr seid im kommenden Podcast einfach mal dabei.
Ja,
so eine super Sache, oder?
Ja, also 4-stellige Beträge, wenn ihr mitmachen wollt, bitte auf mein Konto dann. Das gibt es dann per PN unter etcgenikgiorgi zu erreichen. Ist kein Problem.
Ja, hört nicht auf den dumm schwafelnden Italiener. Dazu muss ich noch sagen, dass, sag ich mal, die Bewerbung um eine Teilnahme am Podcast erlischt mit jedem Feedback-Thread. Und selbst wenn ihr euch halt schon mal in einem Feedback-Thread dafür beworben habt und nicht genommen würdet, bewerbt euch bitte in jedem Feedback-Thread wieder. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das verknüpft mit ansonsten irgendwelchen sinnvollen Content zum Podcast. Was es natürlich immer noch gibt, ist ein altes Feature, nämlich der Podcast-Vote. Diesmal möchten wir von euch wissen, was haltet ihr von den Neuerungen im Podcast, speziell von der neuen Besetzung? Die Umfrage dazu findet ihr, wie bekannt, im Feedback-Thread. So, jetzt kommen wir zu, sag ich mal, dem Abschluss des heutigen Podcasts. Und wie immer können alle Moderatoren und alle Gäste noch jemanden grüßen. Krischi.
Ja, ich hab's immer so mit meinen Grüßen. Ja, ich grüße alle, die mich kennen und natürlich meinen Super Buddy, den Harty.
Okay.
Boah.
Das ist natürlich ziemlich hart. Krischi,
Gio. Boah, irgendwo reicht.
tut mir leid, ich habe euch verwechselt. Gio, wen möchtest du grüßen?
Ich möchte gerne meine Mami grüßen. Ich möchte den Soul grüßen für das tolle Italiener-Weinen-Nicht-Bild, das er mir am Wochenende gezeigt hat. Und alle, die mich kennen, alle, die mich hassen und erst recht alle, die mich lieben.
Ich find's super, dass du immer deine Klischees erfüllst und als Italiener auf jeden Fall beim ersten Mal gleich deine Mutti grüßt.
Ja, natürlich. Meine Mami ist toll.
Ja, das denke ich auch.
Ja.
Die kann dir dann übrigens auch helfen beim Pasta machen, dann schmeckt's vielleicht
auch. Mein Freund, also die Pasta, das wäre die Pasta deines Lebens. Schade nur, dass du sie für mich kochen musst.
Okay. Ich möchte die übrigens nicht mit körpereigenen Zutaten haben.
Ich habe genau gewusst, dass der jetzt kommt.
Okay, ich grüße auch mal noch jemanden, und zwar ist das diesmal der Marvin W., über den wir ja heute schon so oft gesprochen haben. Falls ihr den auch mal auf ETCG unbedingt nerven wollt, denn sein Nick ist dort Waldheinz.
Bist schon fies.
Ja, und außerdem grüße ich an dieser Stelle endlich mal einen unserer treuesten Podcast-Fans, nämlich den Jens T., aka Razer, der Schattenmonarch. Der ist bestimmt noch bekannter als überhaupt jeder, der hier im Podcast teilnimmt, und der Marvin W., und insgesamt bekannter als alle anderen.
Bestimmt.
So, dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns bei euch zu verabschieden. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder?
Ja, hoffentlich seid ihr da auch wieder dabei.
Ja. Macht's gut, Leute.
Bis dann.
Tschüss.